NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Am Freitag jährt sich der Geburtstag von Thomas Mann zum 150. Mal. Und wir wollen unseren Beitrag zu den Feiern leisten, indem wir in dieser Woche Erzählungen des Nobelpreisträgers aus Lübeck senden. Zum Abschluss hören Sie ihn selbst in einer kleinen Auswahl aus seinen Rundfunkansprachen für die BBC unter dem Titel Deutsche Hörer. Ihn selbst hören Sie auch heute in einer historischen Aufnahme mit der Lesung seiner Novelle Das Eisenbahnunglück. Sie erschien 1909 und basiert auf einem eigenen Erleben. Thomas Mann hat den Eisenbahnunfall von Zschortau am 5. Mai 1906 tatsächlich als Fahrgast erlebt, inklusive der Angst vor dem Verlust seines Manuskripts. Protagonisten sind unter anderem einige Repräsentanten des wilhelminischen Staates und die vermeintliche Entgleisung kann als eine Metapher für gewisse Auflösungserscheinungen im Vorfeld des Ersten Weltkriegs gesehen werden. Hören Sie Thomas Mann.
Das Eisenbahnunglück. Etwas erzählen, aber ich weiß nichts. Gut, also ich werde etwas erzählen. Einmal, es ist schon 2 Jahre her, habe ich ein Eisenbahnunglück mitgemacht. Alle Einzelheiten stehen mir klar vor Augen. Es war keines vom ersten Range. Keine allgemeine Harmonika mit unkenntlichen Massen und so weiter, das nicht. Aber es war doch ein richtiges Eisenbahnunglück mit Zubehör und obendrein zu nächtlicher Stunde. Nicht jeder hat das erlebt und darum will ich es zum Besten geben. Ich fuhr damals nach Dresden, eingeladen von Förderern der Literatur. Eine Kunst- und Virtuosenfahrt also, wie ich sie von Zeit zu Zeit nicht ungern unternehme. Man repräsentiert, man tritt auf, man zeigt sich der jauchzenden Menge. Man ist nicht umsonst ein Untertan Wilhelms II. Auch ist Dresden ja schön, besonders der Zwinger. Und nachher wollte ich auf 10-14 Tage zum Weißen Hirsch hinauf, um mich ein wenig zu pflegen und, wenn Vermöge der Applikationen der Geist über mich käme, auch wohl zu arbeiten. Zu diesem Behuf hatte ich mein Manuskript zuunterst in meinen Koffer gelegt, zusammen mit dem Notizenmaterial, ein stattliches Konvolut in braunes Backpapier geschlagen und mit starkem Spagat in den bayerischen Farben umwunden. Ich reise gern mit Komfort, besonders wenn man es mir bezahlt. Ich benutzte also den Schlafwagen, hatte mir tags zuvor ein Abteil erster Klasse gesichert und war geborgen. Ein Herr lustwandelt auf dem Perron in Gamaschen und gelbem Herbstpalto, einen Hund an der Leine führend. Nie sah ich ein hübscheres Hündchen. Es ist eine gedrungene Dogge, blank, muskulös, schwarz gefleckt und so gepflegt und drollig wie die Hündchen, die man zuweilen im Zirkus sieht und die das Publikum belustigen, indem sie aus allen Kräften ihres kleinen Leibes um die Manege rennen. Der Hund trägt ein silbernes Halsband und die Schnur, daran er geführt wird, ist aus farbig geflochtenem Leder. Aber das alles kann nicht Wunder nehmen angesichts seines Herrn. Des Herrn in Gamaschen, der sicher von edelster Abkunft ist. Er trägt ein Glas im Auge, was seine Miene verschärft, ohne sie zu verzerren. Und sein Schnurrbart ist trotzig aufgesetzt, wodurch seine Mundwinkel wie sein Kinn einen verachtungsvollen und willensstarken Ausdruck gewinnen. Er richtet eine Frage an den martialischen Schaffner und der schlichte Mann, der deutlich fühlt, mit wem er es zu tun hat, antwortet ihm die Hand an der Mütze. Da wandelt der Herr weiter, zufrieden mit der Wirkung seiner Person. Er wandelt sicher in seinen Gamaschen, Sein Antlitz ist kalt, scharf fasst er Menschen und Dinge ins Auge. Er ist weit entfernt von Reisefieber, das sieht man klar. Für ihn ist etwas so Gewöhnliches wie eine Abreise kein Abenteuer. Er ist zu Hause im Leben und ohne Scheu vor seinen Einrichtungen und Gewalten. Er selbst gehört zu diesen Gewalten. Mit einem Worte, ein Herr. Ich kann mich nicht satt an ihm sehen. Als es ihr nach Zeit dünkt, steigt er ein. Der Schaffner wandte gerade den Rücken. Er geht im Korridor hinter mir vorbei und obgleich er mich anstößt, sagt er nicht Pardon. Was für ein Herr. Aber das ist nichts gegen das Weitere, was nun folgt. Der Herr nimmt, ohne mit der Wimper zu zucken, seinen Hund mit sich in sein Schlafwagenkabinett hinein. Das ist ganz gewiss verboten. Nie würde ich mich vermessen, einen Hund mit in den Schlafwagen zu nehmen. Er aber tut es, Kraft seines Herrn Rechtes im Leben, und zieht die Tür hinter sich zu. Es pfiff. Die Lokomotive antwortete. Der Zug setzte sich sanft in Bewegung. Ich blieb noch ein wenig am Fenster stehen, sah die zurückbleibenden, winkenden Menschen, sah die eiserne Brücke, sah Lichter schweben und wandern. Dann zog ich mich ins Innere des Wagens zurück. Der Schlafwagen war nicht übermäßig besetzt. Ein Abteil neben dem meinen war leer, war nicht zum Schlafen eingerichtet. Und ich beschloss, es mir auf eine friedliche Lesestunde darin bequem zu machen. Ich holte also mein Buch und richtete mich ein. Das Sofa ist mit seidigem, lachsfarbenem Stoff überzogen. Auf dem Klapptischchen steht der Aschenbecher. Das Gas brennt hell. Und rauchend las ich. Der Schlafwagenkondukteur kommt dienstlich herein. Er ersucht mich um ein Fahrscheinheft für die Nacht und ich übergebe es seinen schwärzlichen Händen. Er redet höflich, aber rein amtlich. Er spart sich den Gute-Nacht-Gruß von Mensch zu Mensch und geht, um an das anstoßende Kabinett zu klopfen. Aber das hätte er lassen sollen. Denn dort wohnte der Herr mit den Gamaschen. Und sei es nun, dass der Herr seinen Hund nicht sehen lassen wollte oder dass er bereits zu Bette gegangen war, kurz, er wurde furchtbar zornig, weil man es unternahm, ihn zu stören. Ja, trotz dem Rollen des Zuges vernahm ich durch die dünne Wand den unmittelbaren und elementaren Ausbruch seines Grimmes. »Was ist denn?« schrie er. »Lassen Sie mich in Ruhe, Affenschwanz!« Er gebrauchte den Ausdruck Affenschwanz. Ein Herrenausdruck, ein Reiter- und Kavaliersausdruck. Herzstärkend anzuhören. Aber der Schlafwagenkondukteur legte sich aufs Unterhandeln, denn er musste den Fahrschein des Herrn wohl wirklich haben. Und da ich auf den Gang trat, um alles genau zu verfolgen, so sah ich mit an, wie schließlich die Tür des Herrn mit kurzem Ruck ein wenig geöffnet wurde und das Fahrscheinheft dem Kondukteur ins Gesicht flog, hart und heftig gerade ins Gesicht. Er fing es mit beiden Armen auf und obgleich er die eine Ecke ins Auge bekommen hatte, sodass es tränte, zog er die Beine zusammen und dankte die Hand an der Mütze. Erschüttert kehrte ich zu meinem Buch zurück. Ich erwäge, was etwa dagegen sprechen könnte, noch eine Zigarre zu rauchen und finde, dass es so gut wie nichts ist. Ich rauche also noch eine im Rollen und Lesen und fühle mich wohl und gedankenreich. Die Zeit vergeht, es wird 10 Uhr, halb 11 Uhr oder mehr. Die Insassen des Schlafwagens sind alle zur Ruhe gegangen und schließlich komme ich mit mir überein, ein Gleiches zu tun. Ich erhebe mich also und gehe in mein Schlafkabinett. Ein richtiges, luxuriöses Schlafzimmerchen mit gepresster Ledertapete, mit Kleiderhaken und vernickeltem Waschbecken. Das untere Bett ist schneeig bereitet, die Decke einladend zurückgeschlagen. Oh, große Neuzeit, denke ich. Man legt sich in dieses Bett wie zu Hause. Es bebt ein wenig die Nacht hindurch und das hat zur Folge, dass man am Morgen in Dresden ist. Ich nahm meine Handtasche aus dem Netz, um etwas Toilette zu machen. Mit ausgestreckten Armen hielt ich sie über meinem Kopf. In diesem Augenblick geschieht das Eisenbahnunglück. Ich weiß es wie heute. Es gab einen Stoß, aber mit Stoß ist wenig gesagt. Es war ein Stoß, der sich sofort als unbedingt bösartig kennzeichnete. Ein in sich abscheulich krachender Stoß und von solcher Gewalt, dass mir die Handtasche, ich weiß nicht wohin, aus den Händen flog und ich selbst mit der Schulter schmerzhaft gegen die Wand geschleudert wurde. Dabei war keine Zeit zur Besinnung. Aber was folgte, war ein entsetzliches Schlenkern des Wagens. Und während seiner Dauer hatte man Muße, sich zu ängstigen. Ein Eisenbahnwagen schlenkert wohl. Bei Weichen, bei scharfen Kurven, das kennt man. Aber dies war ein Schlenkern, dass man nicht stehen konnte, dass man von einer Wand zur anderen geworfen wurde und dem Kentern des Wagens entgegensah. Ich dachte etwas sehr Einfaches, aber ich dachte es konzentriert und ausschließlich. Ich dachte, das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht keinesfalls gut. Wörtlich so. Außerdem dachte ich, halt, halt, halt. Denn ich wusste, dass, wenn der Zug erst stünde, sehr viel gewonnen sein würde. Und siehe, auf dieses mein stilles und inbrünstiges Kommando stand der Zug. Bisher hatte Totenstille im Schlafwagen geherrscht. Nun kam der Schrecken zum Ausbruch. Schrille Damenschreie mischten sich mit den dumpfen Bestürzungsrufen von Männern. Neben mir höre ich Hilfe rufen. Und kein Zweifel, es ist die Stimme, die sich vorhin des Ausdrucks Affenschwanz bediente. Die Stimme des Herrn in Gamaschen, seine von Angst entstellte Stimme. Hilfe! Ruft er. Und in dem Augenblick, wo ich den Gang betrete, auf dem die Fahrgäste zusammenlaufen, bricht er in seidenem Schlafanzug aus seinem Abteil hervor und steht da mit irren Blicken. Großer Gott, sagt er, allmächtiger Gott. Und um sich gänzlich zu demütigen und so vielleicht seine Vernichtung abzuwenden, sagt er auch noch in bittendem Tone, lieber Gott. Aber plötzlich besinnt er sich eines anderen und greift zur Selbsthilfe. Er wirft sich auf das Wandschränkchen, in welchem für alle Fälle ein Beil und eine Säge hängen, schlägt mit der Faust die Glasscheibe entzwei, lässt aber, da er nicht gleich dazu gelangen kann, das Werkzeug in Ruhe, bahnt sich mit wilden Püffen einen Weg durch die versammelten Fahrgäste, sodass die halbnackten Damen aufs Neue kreischen und springt ins Freie. Das war das Werk eines Augenblicks. Ich spürte erst jetzt meinen Schrecken, eine gewisse Schwäche im Rücken, eine vorübergehende Unfähigkeit, hinunterzuschlucken. Alles umdrängte den schwarzhändigen Schlafwagenbeamten, der mit roten Augen ebenfalls herbeigekommen war. Die Damen mit bloßen Armen und Schultern rangen die Hände. Das sei eine Entgleisung, erklärte der Mann. Wir seien entgleist. Was nicht zutraf, wie sich später erwies. Aber siehe, der Mann war gesprächig unter diesen Umständen. Er ließ seine amtliche Sachlichkeit dahinfahren, die großen Ereignisse lösten seine Zunge und er sprach intim von seiner Frau. Ich hab noch zu meiner Frau gesagt, Frau, sag ich, mir ist ganz, als ob heut was passieren müsst. Na, und ob nun vielleicht nichts passiert sei. Tja, darin gaben alle ihm recht. Rauch entwickelte sich im Wagen, dichter Qualm, man wusste nicht woher. Und nun zogen wir alle es vor, uns in die Nacht hinaus zu begeben. Das war nur mittelst eines ziemlich hohen Sprunges vom Trittbrett auf den Bahnkörper möglich, denn es war kein Perron vorhanden und zudem stand unser Schlafwagen bemerkbar schief auf die andere Seite geneigt. Aber die Damen, die eilig ihre Blöße bedeckt hatten, sprangen verzweifelt und bald standen wir alle zwischen den Schienensträngen. Es war fast finster, aber man sah doch, dass bei uns hinten den Wagen eigentlich nichts fehlte, obgleich sie sehr schief standen. Aber vorn, 15 oder 20 Schritte weiter vorn, nicht umsonst hatte der Stoß in sich so abscheulich gekracht. Dort war eine Trümmerwüste. Man sah ihre Ränder, wenn man sich näherte, und die kleinen Laternen der Schaffner irrten darüber hin. Nachrichten kamen von dort, aufgeregte Leute, die Meldungen über die Lage brachten. Wir befanden uns dicht vor einer kleinen Station, nicht weit hinter Regensburg. Und durch Schuld einer defekten Weiche war unser Schnellzug auf ein falsches Gleis geraten und in voller Fahrt einem Güterzug, der dort hielt, in den Rücken gefahren, hat ihn aus der Station hinausgeworfen, sein hinteren Teil zermalmt und selbst schwer gelitten. Die große Schnellzugsmaschine von Maffei in München war hin und entzwei. Preis 70.000 Mark. Und in den vorderen Wagen, die beinahe auf der Seite lagen, waren zum Teil die Bänke ineinander geschoben. Nein, Menschenverluste waren Gottlob nicht zu beklagen. Man sprach von einer alten Frau, die herausgezogen worden sei, aber niemand hatte sie gesehen. Jedenfalls waren die Leute durcheinander geworfen worden, Kinder hatten unter Gepäck vergraben gelegen. Und das Entsetzen war groß. Der Gepäckwagen war zertrümmert. Wie war das mit dem Gepäckwagen? Er war zertrümmert. Da stand ich. Ein Beamter läuft ohne Mütze den Zug entlang. Es ist der Stationschef. Und wild und weinerlich erteilt er Befehle an die Passagiere, um sie in Zucht zu halten und von den Gleisen in die Wagen zu schicken. Aber niemand achtet sein, da er ohne Mütze und Haltung ist. Beklagenswerter Mann. Ihn traf wohl die Verantwortung. Vielleicht war seine Laufbahn zu Ende, sein Leben zerstört. Es wäre nicht taktvoll gewesen, ihn nach dem großen Gepäck zu fragen. Ein anderer Beamter kommt daher, er hinkt daher und ich erkenne ihn an seinem Wachtmeister-Schnauzbart. Es ist der Schaffner, der unwirsch wachsame Schaffner von heute Abend, der Staat, unser Vater. Er hinkt gebückt, die eine Hand auf sein Knie gestützt, und kümmert sich um nichts als um dieses sein Knie. Ach, ach, sagt er, ach. Nun, nun, was ist denn? Ach, mein Herr, ich steckte ja dazwischen. Es ging mir ja gegen die Brust. Ich bin ja über das Dach entkommen. Ach, ach. Dieses über das Dach entkommen schmeckte nach Zeitungsbericht. Der Mann brauchte bestimmt in der Regel nicht das Wort entkommen. Er hatte nicht sowohl sein Unglück als vielmehr einen Zeitungsbericht über sein Unglück erlebt. Aber was half mir das? Er war nicht in dem Zustande, mir Auskunft über mein Manuskript zu geben. Und ich fragte einen jungen Menschen, der frisch, wichtig und angeregt von der Trümmerwüste kam, nach dem großen Gepäck. Ja, mein Herr, das weiß niemand nicht, wie es da ausschaut. Und sein Ton bedeutete mir, dass ich froh sein solle, mit heilen Gliedern davongekommen zu sein. Da liegt alles durcheinander. Damenschuhe, sagte er mit einer wilden Vernichtungsgebärde und zog die Nase kraus. Die Räumungsarbeiten müssen es zeigen. Damenschuhe. Da stand ich. Ganz für mich allein stand ich in der Nacht zwischen den Schienensträngen und prüfte mein Herz. Räumungsarbeiten. Es sollten Räumungsarbeiten mit meinem Manuskript vorgenommen werden. Zerstört also, zerfetzt, zerquetscht wahrscheinlich. Mein Bienenstock, mein Kunstgespinst, mein kluger Fuchsbau, mein Stolz und Mühsal, das Beste von mir. Was würde ich tun, wenn es sich so verhielt? Ich hatte keine Abschrift von dem, was schon da stand, schon fertig gefügt und geschmiedet war, schon lebte und klang, zu schweigen von meinen Notizen und Studien, meinem ganzen in Jahren zusammengetragenen, erworbenen, erhorchten, erschlichenen Hamsterschatz von Material. Was würde ich also tun? Ich prüfte mich genau und ich erkannte, dass ich von vorn beginnen würde. Ja, mit tierischer Geduld, mit der Zähigkeit eines tiefstehenden Lebewesens, dem man das wunderliche und komplizierte Werk seines kleinen Scharfsinns und Fleißes zerstört hat, würde ich nach einem Augenblick der Verwirrung und Ratlosigkeit das Ganze wieder von vorn beginnen. Und vielleicht würde es diesmal ein wenig leichter gehen. Aber unterdessen war Feuerwehr eingetroffen mit Fackeln, die rotes Licht über die Trümmerwüste warfen. Und als ich nach vorn ging, um nach dem Gepäckwagen zu sehen, da zeigte es sich, dass er fast heil war und dass den Koffern nichts fehlte. Die Dinge und Waren, die dort verstreut lagen, stammten aus dem Güterzuge. Eine unzählige Menge Spagatknäuel zumal. Ein Meer von Spagatknäueln, das weithin den Boden bedeckte. Da ward mir leicht. Und ich mischte mich unter die Leute, die standen und schwatzten und sich anfreundeten gelegentlich ihres Missgeschicks und aufschnitten und sich wichtig machten. So viel schien sicher, dass der Zugführer sich brav benommen und großem Unglück vorgebeugt hatte, indem er im letzten Augenblick die Notbremse gezogen. Sonst, sagte man, hätte es unweigerlich eine allgemeine Harmonika gegeben und der Zug wäre wohl auch die ziemlich hohe Böschung zur Linken hinabgestürzt. Preiswürdiger Zugführer. Er war nicht sichtbar. Niemand hatte ihn gesehen. Aber sein Ruhm verbreitete sich den ganzen Zug entlang und wir alle lobten ihn in seiner Abwesenheit. Der Mann, sagte ein Herr und wies mit ausgestreckter Hand irgendwohin in die Nacht. Der Mann hat uns alle gerettet. Und jeder nickte dazu. Aber unser Zug stand auf einem Gleise, das ihm nicht zukam. Und darum galt es, ihn nach hinten zu sichern, damit ihm kein anderer in den Rücken fahre. So stellten sich Feuerwehrleute mit Pechfackeln am letzten Wagen auf. Und auch der angeregte junge Mann, der mich so sehr mit seinen Damenstiefeln geängstigt, hatte eine Fackel ergriffen und schwenkte sie signalisierend, obgleich in aller Weite kein Zug zu sehen war. Und mehr kam etwas wie Ordnung in die Sache und der Staat, unser Vater, gewann wieder Haltung und Ansehen. Man hatte telegrafiert und alle Schritte getan. Ein Hilfszug aus Regensburg dampfte behutsam in die Station und große Gasleuchtapparate mit Reflektoren wurden an der Trümmerstätte aufgestellt. Wir Passagiere wurden nun ausquartiert und angewiesen, im Stationshäuschen unserer Weiterbeförderung zu harren. Beladen mit unserem Handgepäck und zum Teil mit verbundenen Köpfen, zogen wir durch ein Spalier von neugierigen Eingeborenen in das Warteräumchen ein, wo wir uns, wie es gehen wollte, zusammenpferchten. Und abermals nach einer Stunde war alles aufs Geratewohl in einem Extrazuge verstaut. Ich hatte ja einen Fahrschein erster Klasse, weil man mir die Reise bezahlte, aber das half mir gar nichts. Denn jeder Mann gab der ersten Klasse den Vorzug und diese Abteile waren noch voller als die anderen. Jedoch, wie ich eben mein Plätzchen gefunden, wen gewahre ich, mir schräg gegenüber in eine Ecke gedrängt? Den Herrn mit den Gamaschen und den Reiterausdrücken, meinen Helden. Er hatte sein Hündchen nicht bei sich. Man hat es ihm genommen. Es sitzt allen Herrenrechten zuwider in einem finsteren Verlies gleich hinter der Lokomotive und heult. Der Herr hat auch einen gelben Fahrschein, der ihm nichts nützt, und er murrt. Er macht einen Versuch, sich aufzulehnen gegen den Kommunismus, gegen den großen Ausgleich vor der Majestät des Unglücks. Aber ein Mann antwortet ihm mit biederer Stimme: »Sans froh, dass Sie sitzen!« Und sauer lächelnd ergibt sich der Herr in die tolle Lage. Wer kommt da rein, gestützt auf zwei Feuerwehrmänner? Eine kleine Alte, ein Mütterchen in zerschlissener Mantille, dasselbe, das in München um ein Haar in die zweite Klasse gestiegen wäre. »Ist dies die erste Klasse?«, fragt sie immer wieder. »Ist dies auch wirklich die erste Klasse?« Und als man es ihr versichert und ihr Platz macht, sinkt sie mit einem »Gottlob« auf das Plüschkissen nieder, als ob sie erst jetzt gerettet sei. In Hof war es 5 Uhr und hell. Dort gab es Frühstück und dort nahm ein Schnellzug mich auf, der mich und das Meine mit 3-stündiger Verspätung nach Dresden brachte. Ja, das war das Eisenbahnunglück, das ich erlebte. Einmal musste es ja wohl sein. Und obgleich die Logiker Einwände machen, glaube ich nun doch gute Chancen zu haben, dass mir so bald nicht wieder dergleichen begegnet.
Thomas Mann las seine Erzählung Das Eisenbahnunglück. Sie finden diese Folge im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Viele weitere Lesungen von Thomas Mann finden Sie auch in der ARD Audiothek. Morgen dann Manfred Zapatka mit Thomas Manns Erzählung Der Kleiderschrank.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Claudia Drews. In der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt hat sich der rechtskonservative Kandidat Nawrocki knapp durchgesetzt. Das hat die Wahlkommission nach Auszählung aller Stimmen mitgeteilt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Caroline Wöllert.
Demnach hat Nawrocki fast 50,9% der Stimmen bekommen. Sein liberaler Gegenkandidat Trzaskowski erhielt etwas mehr als 49%. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend für die politische Zukunft des Landes. Nawrocki steht der EU skeptisch gegenüber und hatte im Wahlkampf mit der Parole Polen zuerst geworben. Für Ministerpräsident Tusk ist das Ergebnis ein Rückschlag, denn in Polen kann der Präsident Reformvorhaben der Regierung per Veto blockieren. Im Wahlkampf hatte der 42-jährige Nawrocki, der von der rechtsnationalen PiS-Partei unterstützt wird, schon eine Verschärfung der Migrationspolitik gefordert. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas mehr als 71%, ein Rekord für die zweite Runde einer Präsidentschaftswahl in Polen.
In Istanbul